Tür auch abziehen. Gut, dann sind wir ja alle zusammen heute. Nicht nur die Erwachsenen sind hier, sondern auch die Kinder. Und gell, Kinder, morgen geht es wieder los. Für alle, die in die Kinski gehen, die in die Schule gehen, einfach mal die Hände auf, wer kommt in Kinski oder wer geht in Kinski. Genau, Kindergärtnerinnen gehen auch in Kinski. Wer geht in die Schule? Ja. Hier hat es auch Kinder unter Wasser, die Hand aufheben, weil ohne die Lehrer wäre es auch etwas schwierig in der Schule. Genau. Ich habe keine Ahnung, freut ihr mich?
Ja.
Ja. Sehr schön. Also ein bisschen zögerlich, aber ich habe ein paar Jahre gehört. Der Gottesdienst ist einer meiner Lieblingsgottesdienste, so im Jahr in der Minor. Und zwar einerseits, weil wir alle am Anfang gemeinsam starten, die Grossen und die Kleinen, die Erwachsenen und die Kinder. Aber auch, weil wir Kinder, Familien, und die Lehrer segnen. Das finde ich einfach so eine schöne Tradition. Ich weiss nicht, wer alles von den Kindern weiss. Ich weiss nicht, wer alles von den Kindern weiss, was Segnen ist. Segnen bedeutet eigentlich wortwörtlich, wenn man auf das Ursprungswort zurückgeht, im Lateinischen heisst das, man sagt gut, oder man wünscht Gutes. Und jetzt heute ist ja eben so ein Gottesdienst, von mir euch besonders segnen und Gutes schenkt im neuen Lebensjahr. Nicht nur den Kindern, sondern auch den Lehrern, die ja auch wieder neu anfangen, und auch den Eltern. Wir bitten, dass er euch begleitet, dass er euch hilft beim Lehren, beim ruhig hocken, beim sich anstrengen, dass ihr gute Freunde werdet haben und so weiter. Am besten, ihr hört ganz gut zu, wenn nachher der Joni, der Martial und Mattia segnen. Dann hört ihr nämlich auch ganz genau, für was alles, dass sie euch segnen. Und das besonders Coole finde ich, dass nicht nur die drei, die nachher laut für euch beten, euch segnen, sondern alle die Leute, wenn ihr rumschaut. Da sind ganz viele Leute da und die segnen alle mit, auch wenn sie nicht laut reden. Die tun alle mitbeten und ich bin ganz sicher, nicht wenige von denen werden auch morgen, am Morgen, wenn es dann wirklich startet, euch denken, für euch beten und euch nochmal segnen von daheim aus. Und das finde ich eine mega Kraft und das finde ich so cool auch an der Kirche, dass die euch mittragen in eurem Alltag. Genau, und jetzt tue ich übergeben, dass die euch mittragen. In eurem Alltag. Genau, und jetzt tue ich übergeben. Ich freue mich sehr, mit euch weiterzumachen.
Ja, wenn ihr Kinder schon mal da seid, yes, dann können wir natürlich auch Kinderlieder singen. Und das machen wir jetzt. Wir singen zwei Lieder, die ihr hoffentlich alle kennt. Und wir probieren uns auch wieder zu bewegen dazu. Also,
es ist, du bist der Herr. Ihr findet den Text im Heftchen, die ihn lesen wollen. Und die Kinder, die ihn kennen, die könnt ihr auch schreiben.
So, und jetzt kommen wir zum Segnungsteil. Und die Kinder dürfen alle führen kommen, hier zu mir. Alle, die in die Schule, in die Kinski kommen, kommen wir dran. Währenddem, dass sie führen kommen, wir machen ja das jedes Jahr. Und wir machen das nicht einfach, weil es eine Tradition ist und wir das lustig finden, einfach immer das Gleiche jedes Jahr wieder zu machen. Sondern uns ist wichtig, eben euch Kinder zu segnen. Wichtig, uns alle zu segnen in das neue Jahr, den Start, das neue Schuljahr. Und wir starten jetzt mit der neuen Predigtserie, die heisst Aufbruch. Oder Aufbrüche oder Mut zum Aufbruch. Und das Schuljahr, das neue, ist auch immer so ein Aufbruch. Es startet wieder, es geht etwas Neues los. Und wir wissen ja nicht, wie uns hier erwartet. Und darum wollen wir euch auch segnen. Und auch, wir wünschen euch dabei einen Schutz von Gott auf eurem Weg in der Schule. Schön sind ihr alle da, mega cool. Ich bete. Und ihr dürft gerne aufstehen dazu, wer kann, wer nicht mal gerne sitzen bleiben. Und wie die Regula schon gesagt hat, ich finde es mega cool, wenn ihr innerlich jetzt auch mitbetet. Sprecht gut aus über all unsere Kinder. Gedanken, Sagen, teilt das, betet für sie, nehmt sie mit ins Gebet. Jesus, wir wollen dir danken, dass du Gott bist, der lebt, real ist und dass wir einfach dürfen jetzt auch um dein Segen bitten. Danke für das neue Schuljahr, das anfängt, und ich danke von ganzem Herzen für jedes Kind, das hier steht, auch für die, die vielleicht nicht da sind, Herr. Und wir freuen uns an jedem Einzelnen, weil du hast zu jedem Kind ein riesengroßes Ja. Weil du sagst zu jedem, du bist nicht nur ein gutes Kind, das hier steht, auch für die, die vielleicht nicht da sind, Herr. Und wir freuen uns an jedem Einzelnen, weil du hast zu jedem Kind ein riesengroßes Ja. Weil du sagst zu jedem, du bist nicht nur gut, du bist nicht nur halb gut, sondern du bist sehr gut. Und jedes Kind gießt das aus, gießt Kraft, Liebe und Freude aus. Und schenke ihnen einfach immer wieder Momente, wo sie dürfen wissen, du bist an ihrer Seite, du lässt sie nie los. Egal was kommt, gießt das aus, gießt, du bist stets an ihrer Seite. Und so segnen wir euch, ihr Kinder, für den neuen Schulstart. Lässt sie nie los, egal. Und wir wünschen euch den Schutz von unserem guten Gott und seine Liebe, die euch immer wieder, ja, wo immer wieder sein, euch das Herz erreicht. Amen. Jetzt dürfen die Kinder mal hier auf meine linke Seite überstehen und dann übergebe ich weiter.
Alle Kids, die bei mir noch im Tisum sind, so viel, hier bleiben, aber noch dazu kommen. Ich würde euch noch sagen. Und ich segne sie in dem Namen. Ich danke dir, dass sie schon so weit in der Schule sind, dass sie schon ein paar Jahre durchgemacht haben. Und ich segne sie auch für das Schuljahr, das jetzt kommt. Schenke du ihnen viel, viel Freude und Neugier und Durst für das neue Wissen. Gib ihnen viel Ausdauer und viel Geduld. Und ja, sei mit ihnen im Alltag, aber auch dann in den Momenten, wo sie Prüfungen haben. Gib ihnen wirklich zu spüren, dass du mit ihnen bist, dass du sie segnest. Hilf ihnen beim Lehren. Aber gibt ihnen auch coole Momente in der Klasse mit Kollegen, dass sie coole Freundschaften erleben können. Und segne ihnen auch ja, in der Beziehung mit dir, dass sie im Alltag können, immer wieder zu dir kommen und dich erleben. Amen.
Amen.
Und jetzt übergebe ich weiter.
Merci. Ah, ja, 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 wir haben auch für die Lehrer beten und für die Eltern. Die Lehrer die haben, und Lehrerinnen die haben eine ganz wichtige Aufgabe. Das sind heute Vorbilder für eure Kinder. Und wir erinnern auch unsere Kinder klein waren, wie wichtig die Lehrer für sie waren. Nicht nur im Unterricht, sondern auch beim Vorbild sein. Sie sind Vertrauenspersonen. Die Kinder dürfen euch anvertrauen. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind als Lehrer, ist das ein mega Segen, der von euch ausgeht. Ihr könnt die Einfluss nehmen auf die Kinder. Und wir wollen euch jetzt wirklich auch segnen, dass ihr euch von Gott kennen braucht, wissen, auch diesen Kindern, die euch anvertraut sind im neuen Schuljahr, dass ihr das einfach merkt, ja, Gott wirkt durch euch, all den Kindern, und dass er euch viel Liebe schenkt. Auch die Eltern, eure Eltern haben eine ganz wichtige Aufgabe, eure Kinder zu begleiten in der Schulzeit. Die Schulzeit ist so prägend für eure Kinder und sie erleben viel Zeit in der Schule. Und darum ist es wichtig, dass man irgendwann als Eltern anteilen kann, die Kinder zu unterstützen, wenn es vielleicht schwierig ist, wenn sie Misserfolg haben oder wenn sie heimkommen, wenn sie erzählen, wenn sie gemobbt werden oder was auch immer, dass sie wissen, daheim ist ein sicherer Hafen. Dann können sie kommen, werden gestärkt und darum haben wir für euch. Ja, himmlischer Vater, danke dir für alle Lehrer, Lehrerinnen, für alle erziehenden Personen und für alle Eltern, die dann jetzt auch mit unseren Kindern unterwegs sind und auch die, die nicht da sind. Danke, dass du ihnen die Kinder anvertraust, auch jetzt im kommenden Jahr wieder, und dass sie dafür die Kinder begleiten. Und wir sagen euch Lehrer und Lehrerinnen jetzt einen speziellen Sinn, dass sie einen Schritt Friedensstifter sein, dort wo ihr sind, in diesen Klassen, dass in den Klassen einen guten Geist herrschen kann, den Geist vom Frieden, dass die Klassen aufblühen können und die Kinder einfach eine gute Kultur erleben. Und wir segnen euch auch mit Weisheit, dass ihr Kinder seht und das Potenzial, das in diesen Kindern steckt, dass ihr sie fördern könnt und die Kinder einfach eine gute Zeit erleben in der Schule. Und wir sagen euch Eltern, einfach mit Weisheit und mit viel Liebe können dort sein, wir können heimkommen und dass ihr sie können einfach beschützen, bewahren, dass ihr ja, ihnen können Sicherheit geben, sie wieder ermutigen, dass sie merken, ja, es lohnt sich einfach zu investieren, dass die Schule eine gute Zeit ist und dass sie auch von euch Eltern wirklich gestärkt werden. Wir segnen euch mit viel Liebe, ihr Eltern. Amen.
Wir möchten euch auch ein ganz cooles Lied mitgeben, ein Segenslied. Und in diesem Lied geht es nämlich darum, dass Gott morgen am Morgen, wenn ihr aufsteht und in die Schule geht, oder in den Kinski geht, über euch ist, um euch zu beschützen. Er ist unter euch, um euch aufzufangen, falls ihr fallt, und er steht fest an eurer Seite und kommt mit. Und das möchten wir euch zweimal zusingen. Und dann dürft ihr nachher in euch ein Programm, ins Popcorn und ins Kiwi-Glab, könnt ihr mal die Leiter mal ein bisschen winken, dass ihr die seht. Schaut, dort hinten hat es Leiter. He? Also wenn wir es zweimal gesungen haben, spielen wir es nochmal instrumental und dann dürft ihr mal ein bisschen eure Leiter suchen und wir singen es dann am Schluss einfach noch einmal. Ist
das gut? Das Popcorn findet hier oben innen statt, das habe ich vergessen zu sagen. Und das Kiwi, das könnt ihr dort.
Also, Popcorn könnt ihr zum Eingang gehen. Und Kiwi. Geht zu Ihnen Kiwi-Leiter, dort hinten. Speck! Also, wir hören das Lied zuerst mal instrumental, damit ihr mal ein bisschen wisst, wie die Melodie geht. Und wenn ihr dann auch könnt ihr mitsingen, wenn ihr weiss, wenn ihr dann hört, wie es geht.
Mut zum Aufbruch, so heisst das in neue Predigtserie. Und das Thema heute: Aufbruch in einer herausfordernden Zeit. Es gibt so Begriffe, die lösen bei mir etwas aus. Da entstehen so Bilder. Der Begriff Aufbruch ist so ein Begriff, der in mir etwas auslöst. Aufbruch, das kennst du vielleicht auch in deinem Leben. Vielleicht bist du auf einer Wanderung gewesen, müde, gerastet und hast gemerkt, ja, ich muss wieder aufbrechen, es geht weiter, ich kann ja nicht hier jetzt voraussen übernachten. Der Begriff Aufbruch, ich sehe Menschen, die aufstehen, alles vielleicht loslassen und ja, in die Zukunft gehen. Ich sehe Menschen, die vielleicht nicht genau wissen, was sie erwartet, aber irgendetwas motiviert sie aufzubrechen, Neues anzupacken. Mut hat auch ein grosses Risiko, man weiss nicht ganz genau, Aufbruch hat ein gewisses Risiko. Ich weiß ja nicht ganz genau, was einem je nachdem erwartet. Alles loslassen ist manchmal schwieriger, wenn man nicht weiß, wie es Neue ist. Und gleich, ohne Aufbruch würden wir, glaube ich, stillstehen in unserem Leben. Ohne Aufbruch hat man Amerika nicht entdeckt. Ohne Aufbruch wäre irgendwie unsere Welt noch eine Scheibe. Ohne Aufbruch würden wir vielleicht mit grossen Wagen unterwegs sein. Wäre ja auch ganz romantisch auf einem Weg. Aufbruch hat aber auch irgendwo mit Brechen zu tun. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum jemand aufbricht. Vielleicht ist es Neugier, etwas Neues entdecken. Vielleicht ist das bei dir so in deinem Leben. Der Alltag ist vielleicht ein bisschen eintönig geworden. Du weißt gar nicht so genau, warum du aufstehst am Morgen. Es ist Zeit, aufzubrechen, Neuland zu entdecken. Für die einen ist vielleicht die Schweiz zu klein geworden. Darum geht es ins Ausland. Aufbrechen, vielleicht weil die Lebenssituation sich verändert hat. Die Kinder sind das. Und du merkst, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich kann nicht einfach ja so sein, wie es ist. Ich brauche einen neuen Aufbruch. Vielleicht bist du neu pensioniert. Du weißt gar nicht, was machen mit deiner Zeit. Es ist dran, etwas steht an. Ein Aufbruch steht an. Vielleicht ist auch etwas zerbrochen. Irgendwo in deinem Leben aufgebrochen. Und du weißt nicht, was das bedeutet. wie sollst du umgehen mit diesem Aufbruch? Vielleicht Beziehungen, die kaputt gegangen sind, zerbrochen sind. Vielleicht ein Mensch, der gestorben ist. Oder deine Arbeitsstelle, du hast für die Firma verkauft und du stehst jetzt auf der Straße. Du musst neu aufbrechen, weil es einen Bruch gibt. Aufbrüche. Manchmal lieben wir sie und manchmal stressen sie uns auch, je nachdem, was dahinter steht. Wir Menschen, wir sind ja eher so vielleicht ein Gewohnheitswesen. Wir lieben ja nicht, lieben es vielleicht nicht allzu fest Veränderung. Vielleicht hast du dich nur gefreut, dass wir den Gottesdienst heute hier machen. Hast du dich aufbrechen, dich überwinden. Vielleicht hast du aber gedacht, ja super cool, dann haben wir mal etwas anderes. Also sind wir ja sehr verschieden. Und so gehen wir eben oft unterschiedlich um mit Veränderungen. Mit neuen Situationen in unserem Leben. Nach relativ ruhigen Jahrzehnten bei uns im Westen habe ich stark den Eindruck, und der vielleicht auch, wir stehen vor einer Zeit mit grossen neuen Umbrüchen. Wenn wir in den Medien lesen und wenn wir das Wetter beobachten, merken wir, wir stehen vor Umbruchssituationen. Und somit vor neuen Herausforderungen und die Frage, schaffen wir es in den Umbruchzeiten Aufbruch zu haben? Ob das die ganze Geschichte ist mit der Umweltsituation, wo neue Aufbrüche, neue Technologien gefragt sind, dass wir irgendwo die Welt kann retten kann. Wir stehen aber auch vor grossen kulturellen, ethischen, gesellschaftlichen Umbrüchen. Das merkt man an der ganzen Genderfrage, die gestellt wird. Im September geht es darum, dass unsere Stimme abgegeben werden soll zum Thema Ehe für alle. Das sind Sachen im Umbruch, Menschenbilder, Weltbilder, die sich neu prägen und wir müssen lernen, damit umzugehen und überlegen, was bedeutet das. So gibt es verschiedene. Welche Bewandtnis haben denn die Umbrüche? Ich meine, was nicht vergessen ist die ganze Geschichte von Corona, die wir bald noch hören können. Und wir merken, wenn ich das jetzt sehe mit Masken, wir haben verschiedene Situationen müssen meistern in den vergangenen Monaten. Aufbrechen, neue Ideen haben. Und das verändert unsere Gesellschaft, unser Denken, unser Zusammensein. Ich glaube, es verändert nachhaltig. Und die Frage ist, wie geht das weiter? Was ist das Nächste? Was bedeutet das? Und so weiter und so fort. Die ganze Frage da drinnen, was bedeutet das für uns? Ich sage jetzt mal nicht nur für die Menschen, sondern für uns auch bewusst als Christ. Wie gehen wir mit den grossen Umbrüchen vor, die vor uns stehen? Haben die eine Bewandtnis für uns? Wie sieht die Kirche aus in Zukunft? Dass sie den Menschen abholen kann, relevant ist, aber ein Profil hat und nicht einfach irgendwo verschwimmt. Wir haben ruhige Jahre hinter uns, auch wir als Christen, würde ich mal sagen, wo wir unseren Glauben total leben können, wie wir wollen. Wir können sagen, was wir wollen, leben, was wir wollen, so mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch hier Grenzen. Wir haben es weniger erlebt, dass wir für den Glauben wirklich einen Preis zahlen müssen. Wir können mehr oder weniger unseren Glauben so leben und es hat nicht allzu grosse Konsequenzen. Die Frage ist, ob sich die Zeiten ändern oder nicht. Wir denken doch, wir hätten die besten Voraussetzungen gehabt in den letzten 50 Jahren, sage ich jetzt mal, wo das Christsein sich am stärksten verbreiten könnte und unsere Kirchen hier die stärksten, die lebendigsten Kirchen wären weltweit. Doch wir merken, dass dem nicht unbedingt so ist. Wir haben zwar alles, unsere Grundbedürfnisse sind gestillt, ich weiss aber gar nicht, ob sich das so stark positiv nur bei unseren Glauben ausgewirkt hat. Das Christsein wächst nicht am stärksten hier bei uns, wo es uns am besten geht. Darum ist die Frage, könnten die grossen Umbrüche, die passieren, wo wir vielleicht ein bisschen Angst davor haben, wo wir nicht wissen, was das heisst, könnte das nicht auch eine neue Chance sein? Und ich sage, für die ganze Menschheit eine neue Chance, sich neue Gedanken zu machen über das Leben, woher wir kommen, woher gehen wir und über den Sinn des Lebens und auch für uns Christen, kann es sein, dass Gott uns mit diesen Themen ein bisschen durcheinander anfängt, schütteln, sodass wir neu überlegen, wer wir wirklich sind in Gott und was wir wollen und haben, dass wir neu in Bewegung kommen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, finden wir eine spannende Geschichte. Die ersten Christen, die haben alles anders als die guten Bedingungen, wo man sagen könnte, so unter diesen Bedingungen würden die Kirche wachsen, es kommt der Mensch zum Glauben. Nämlich, zur damaligen Zeit hat gleich eine Verfolgung der Christen stattgefunden und das hat gestartet mit einem Mann, mit dem Stephanus, der sein Glauben mit dem Leben gezahlt hat. Und von dort aus ist eine Verfolgung passiert und etwas ganz Spannendes. Und die Geschichte werde ich jetzt mit euch lesen. Apostelgeschichte 11. Ich lese hier ein paar Verse davon. Wenn ich es dann finde. Inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochien in Syrien gelangt. Jedoch verkündeten sie die gute Botschaft nur den Juden. Aber einige Gläubige, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Nichtjuden die Botschaft von Jesus zu erzählen. Die Kraft des Herrn war mit ihnen und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Als die Gemeinde in Jerusalem erfuhr, was geschehen war, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Dort freute er sich sehr über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben. Er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten sie eine große Anzahl Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Aus Aufbruch aus Zerbruch. Der Titel ist Aufbruch in schwierigen Lebenssituationen oder in schwierigen Zeiten, wo man drin lebt. Das Christentum ist also unter dramatischsten Bedingungen eigentlich gewachsen und hat sich verbreitet. Die damaligen ersten Christen konnten Einfluss nehmen auf die ganze Situation. Und am Anfang hat das Christentum sich in Jerusalem verbreitet. Es ist eine grosse Kirche entstanden. Tausende Leute sind zum Glauben gekommen. Und man denkt jetzt vielleicht, ja, jetzt wäre das super, oder? Dann könnte jetzt alles so bleiben. Und Gott würde jetzt schauen, dass die Kirche bewahrt bleibt, dass sich die Gesellschaft sich verändert, dass alle schön lieb und brav sind zu den Christen und die so heile Welt hätten, da so eine Kommune und irgendwo. Und wir stellen fest, in der Bibel, und zwar nicht der Gesuchte, sondern dass Gott da Sachen zulässt, die irgendwo vielleicht im ersten Moment mega schwierig ist zu verstehen. Jesus hat gesagt, den ersten Jüngern, sie sollen raus in die Welt das Evangelium erzählen. Wie hat das schneller können passieren, also so, dass Gott zugelassen hat, dass Druck auf die Christen aufgebaut wurde, sodass die in alle Welt versprengt worden sind. Und so eigentlich in einer extrem schnellen Zeit das Evangelium die damalige ganze Welt erreicht hat. Das wäre auf keine andere Art und Weise möglich gewesen. Stell dir vor, du wärst ein Teil von dir gewesen, die tollste Kirche, die es gibt, grösser als die in Amerika, einfach die beste. Und du kannst ein Teil davon sein, was würde dich denn bewegen, dich zu verlassen und irgendwo in die Mission zu gehen. Wer will schon ein rundum sorgloses Paket loslassen und eintauschen gegen eine ungewisse Zukunft irgendwo? Und Gott lässt etwas zu,
dass Christen, dass Dampf gemacht wird, dass sie sogar verfolgt werden und sie sich müssen versprengen und neu ihren Glauben mit Bekennen, Farbe bekennen. Und sie werden vertrieben in die Stadt, in Antiochien. Das war eine Megastadt, 500'000 Einwohner. Die drittgrößte, wichtigste Stadt im römischen, zur römischen Zeit, neben Rom und Alexandrien. Gott hat zugelassen, dass Christen ihre Heimat verlieren, ihre Familien verlieren. Er hat es aufs Spiel gesetzt, ob die Menschen ihm treu bleiben und es wirklich rausgehen und das Evangelium verkünden. Aufbruch unter dem Christentum, unter den schwierigsten, schlimmsten Situationen. Wenn sich vielleicht bei uns Lebensumständen schwerer manchmal, muss das nicht heissen, dass das nicht schwieriger wird vielleicht für den Glauben, sondern es könnte gerade eine Chance sein, dass Gott die Sachen zulässt, vielleicht in unserer Gesellschaft, vielleicht in unserer Schweiz, aber vielleicht auch ganz persönlich in deinem Leben, dass er Sachen zulässt, um dich herauszufordern, dich wecken, dass du merkst, hey, es geht um mehr, dass du wach wirst und neu lässt dich auf Gott einlässt und überlegst, was ist mir im Glauben wert, für was lebe ich wirklich. Wie verhalten sich jetzt die Christen in dieser außerordentlich schwierigsten Situation? Sie sind verfolgt worden, das haben sie nicht gesucht, das muss man auch nicht suchen. Also wir müssen es nicht so komisch dumm geben, dass man etwas hacken kann. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Sondern das ist passiert. Die Christen sind geflüchtet und sie hatten ja zwei Möglichkeiten gehabt. Sie hätten können sagen, okay, uns will man offenbar nicht, das Christsein ist nicht mehr gefragt. Wir gehen in die Berge, wir gehen in die Höhle, wir gehen uns verstecken, wir probieren zu überleben und warten einfach, bis Jesus wiederkommt. So. Und probieren es noch ein bisschen schön anzusammeln. Dass sie haben wirklich gerade das Gegenteil gemacht und das finde ich schon extrem mutig und ich bewundere das. Sie haben gesagt, hey Leute, jetzt erst recht. Und sie sind wirklich in die Metropole mit trainieren. Und Antiochia war der Ort, wo der heidnische Kult ihre Blüte hatte. Sexuelle Unmoral gelebt hat man, wie man wollte. Das ist zu und her gegangen, ich sage jetzt mal, noch viel herausfordernder, so Umfeld, als wie wir das hier in der Schweiz haben. Und Gott hat sie genau dort trainiert gesetzt und sie sind gegangen. Sie ist eine Kraft, wir sind Licht und Salz, wir gehen dort trainieren und schauen, was da für eine Wirkung hat. Wir glauben, dass Gott uns brauchen will. Auch wenn Lebensumstände oder gesellschaftliche Umstände schwierig sind, herausfordern, wir glauben an die Kraft von Gott. Und wir glauben, dass Gott sein Reich baut, in allen Umständen, durch alles durch. Da lesen wir wirklich im gleichen Satz, ohne komm, ohne nichts, einfach. Sie sind vertrieben worden und dann haben sie gemacht und sie haben das Wort Gottes verkündigt, gerade in einem Zug. Unglaublich der Mut, das Feuer, das die hatten, der Aufbruch von den ersten Christen in die Welt, in Situationen hier, wo man würde sagen, hey, die zu Christsein leben, mega schwierig, das sind Herausforderungen. Die müssen sich mit Themen auseinanderschlagen, mit Menschenbildern, Gottesbildern, mit Themen wie mehr in Sexualität, wieder neue Orientierungen. Und die sind dort drin und haben sich diesen Herausforderungen gestellt, geführt von Gott. Und das ist spannend. Und was passiert? Aus Aufbruch geschieht Erweckung. Wir lesen, die Kraft von Gott war mit ihnen. Sie haben es nicht selber gemacht. Die Kraft von Gott war mit ihnen. Und das ist der entscheidende Faktor. Und die Kraft, die wenig war, ist auch bei uns. Und die ist heute da. Egal, was für gesellschaftliche Veränderungen auf uns zukommen, egal in welcher persönlichen Herausforderungen du bist, welche Brüche du hinter dir hast, die Kraft Gottes, die in dir lebt und was in Gott bist, die aus dem Aufbruch eine Erweckung kann schaffen, sprich, dass etwas geweckt wird, dass etwas Neues kann stehen. Es heisst, viele Leute sind zum Glauben gekommen, viele Menschen haben sich darauf eingelassen, obwohl es überhaupt keinen christlichen Background gab. Das ist doch spannend. Da ist richtig Post abgegangen. Sie ist die erste Kirche entstanden von Nicht-Juden, also von Griechen, ein Sammelsurium von allen Kulturen weit rum. Und die Kirche ist gewachsen und gewachsen, dass sie so Power hat, dass sie inzwischen mehr Einfluss genommen hat als Jerusalem. Das hat so eine Bewegung ausgelöst, dass die in Jerusalem, die Sepp-Kirche, den Barnabas geschickt haben, schauen, was hier oben los ist in dem heidnischen Antiochien. Und dann haben die gemerkt, einmal, das ist wirklich Gott, der hier Gas gibt mit diesen Christen. Der Barnabas hat gefunden, da muss der Paulus hin, der ist den Paulus gesucht. Hat den Paulus nicht nach Jerusalem gebracht, sondern auch nach Antiochien. Und in Antiochien ist die Basiskirche geworden für die weltweite Mission, die dann entstanden ist. Und unser Name Christ, Christ sein, geht also zurück auf diese Kirche, die entstanden ist aus Verfolgung, aus schwierigsten Situationen. Weil Menschen aufgebrochen sind, sich von Gott brauchen und erweckt worden sind. Das ist doch ermutigend. Erweckung ist ein grosses Wort. Es kommt in letzter Zeit wieder viel mehr vor, wenn man so ein bisschen auf YouTube unterwegs ist. Ob es darum geht, dass man das irgendwie propagiert, dass wir Schweizer, dass wir da nochmal in Europa so eine Zeit erleben, wo Gott mächtig wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Erweckung hätte damit zu tun, dass in mir etwas passiert. Es ist eine Art wie die Frucht vom Aufbruch. Ich kann aufbrechen und Gott kann schenken, dass aus dem heraus etwas Neues passiert. Dass die Menschen zum Glauben gekommen sind, dass das eine Mega-Church wurde in Antiochien, haben die nicht selber können machen. Sie haben sich nur hingegeben. Sie haben das, was sie hatten, sie haben ja alles verloren, als Flüchtling dort hingekommen, haben sich Gott hingegeben. Und Gott hat etwas daraus gemacht. Vielleicht mit diesen ganzen Scherbenhäufen, die sie haben. Zerrissene Familien, heimatlos, aber sie sind da und sagen, wir leben für Gott. Wo hast du in deinem Leben vielleicht so Brüche? Aufbruch, Scherbenhäufen, wo du denkst, ja, da wächst nicht mehr Gutes daraus, da kann nie etwas Gott nichts mehr daraus erwecken. Der Blaise Pascal, ein bekannter Mathematiker, also ist ja schon lange gestorben, irgendwie vor 400 Jahren, da hat man gesagt, es ist nicht auszudenken, was Gott kann machen mit deinen Scherbenhäufen vom Leben, wenn sie du im Mann bringst. Es ist nicht auszudenken, was er Grosses kann machen mit dem. Und das ist auch die Kirche erlebt. Die Menschen haben nichts geflüchtet, haben sie von Gott gebraucht und es ist extrem viel passiert auf sie. Das gibt Hoffnung, macht Mut für uns heute. Jesus braucht ein Bild, wo er das noch etwas zeigt, dass man manchmal durch Tiefen durch muss, damit etwas Grosses entstehen kann. Er vergleicht das mit seinem Leben und braucht ein Bild dazu. Und er will damit die Jünger vorbereiten, was wird auf ihn zukommen. Und er sagt, das Weizenkorn muss zuerst in die Erde runtergehen und sterben. Und wenn es das macht, kann es aufbrechen, Früchte bringen, neue Körner vorbringen und es kann wachsen. Wenn das Weizenkorn aber nicht stirbt, kann es keine Frucht bringen. Und dann sagt er, wer sein Leben an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt für Gott, der wird es gewinnen. Sachen sterben in unserem Leben, das ist schmerzhaft, das machen wir nicht gerne. Wir wollen lieber stark sein, wir wollen es schaffen, wir wollen unsere Ziele erreichen. Aber Gott hat manchmal andere Wege. Manchmal muss er Sachen zerbrechen, manchmal muss er unsere Situationen bringen, wo wir merken, es stirbt etwas ab, das lebt nicht mehr. Und dann werde ich offen Gott und merke, hey, du musst da reinkommen und etwas Neues entwickeln. Du musst reinkommen mit deinem Geist, dass ein neues Leben entstehen kann. Aus dieser Zeit, in der wir drin leben, die Corona-Geschichten und so weiter, ich glaube, Gott lässt manchmal Sachen weltweit zu, damit Zeug bricht und ein neuer Aufbruch passieren kann. Und ich möchte die Chance packen, wir als Kirche wollen die packen. Wir wollen uns fragen, was bedeutet das für uns als Kirche, aber auch für jeden persönlich. Wie sehen die Aufbrüche aus? Wo ist es dran, alles zu sterben, aufzubrechen? Neues, Neues von Gott zu wagen, dass Neues erweckt werden kann. Gott gehört die Gegenwart, aber ihm gehört auch die Zukunft. Und das macht viel, viel Hoffnung. Zum Schluss. Und gibt es in deinem Leben so Brüche oder Umbrüche, die schmerzhaft sind? Vielleicht siehst du, dass etwas Neues daraus entstehen kann. Dass Gott dir in der Hoffnung reingibt. Lass zu, lass dich von ihm neue Perspektiven reingeben. Vielleicht stehst du an einem Punkt in deinem Leben, wo du merkst, eigentlich müsste ich aufstehen, es ist dran. Neu. Mein Leben Gott zu geben oder neu. Das tun, was Gott will. Aufbrechen. Alles loslassen. Aber vielleicht hindert dich etwas noch daran, einen Schritt zu tun. Ich möchte dich ermutigen, so einen Schritt zu tun. Vielleicht erlebst du aber gerade, dass Sachen erweckt werden, wenn du zurückkommst und denkst, hey, das hätte ich nie gedacht vor 10 Jahren und jetzt sehe ich, was daraus entstanden ist. Wir werden nachher in der Lobpreiszeit das Mikrofon freigeben und du so Geschichten mit uns kannst teilen. Geschichten, etwas Brüche sind in deinem Leben, wo du aber merkst, wenn du das Gott gibst, dass er Neues lässt werden, dass er dich nicht lässt fallen, sondern Neues daraus entsteht. Oder vielleicht hast du Geschichten, wo du merkst, hey, das ist mega cool, da gesehen, wie Gott dran ist. Vielleicht gerade durch die Corona-Zeit. Teile sie doch mit uns nachher. Das ist eine Ermutigung, wenn wir sehen, wie Gott in unserem Leben einfach dran ist zusammen. Jetzt würde ich gerne den Band geben.
Singen, ich sage es zu mir selber. Und das Lied ist eine Art auch eine Entscheidung. Und man kann so ein bisschen mit dem Lied zusammen sagen, mal, ich möchte mir selber wieder sagen, wer Gott ist. Ich möchte selber so einen Schritt tun, auf Gott hin aufzubrechen, aber auch mit Gott zusammen aufzubrechen. Das Lied ist, werden wir auch noch zusammen mit den Leuten singen, die im Livestream dabei sind. Und dann wünschen wir nachher anschließend von diesem Lied noch einen schönen Sonntag. Der Rest ist dann noch ein Live-Song.